Wie, also hier sind, stell euch das echt vor, dieser Raum gefüllt mit boah, Kolossen in Kampfausrüstung. Und es gab welche, die saßen auf Steinen, also die saßen einfach immer niedergeschlagen, haben so ihr Schwert in der Hand gehabt und du hast gesehen, okay, die haben jetzt eine Schlacht verloren gehabt. Und es gab andere und es war total toll, dass die, die gewonnen hatten, auf die zukamen, die niedergeschlagen waren. Und die haben sie getröstet. Und du hast gesehen, da war nicht irgendwie ein Haha, ich bin besser als du und ich habe gewonnen und du bist schlechter und du kannst das nicht oder so. Sondern du hast gesehen, es war eine echte Herzensbeziehung, wie die, die gewonnen haben, zu denen gegangen sind, die niedergeschlagen haben, die sie aufgebaut haben und gesagt haben, hey, es wird, ja, es war ein ganz angenehmes Gefühl. Es war eine Gemeinschaft da. Und dann änderte sich die Situation und irgendwie wusste ich, okay, jetzt kommt Gott. Und in dem Moment, wo klar war, jetzt kommt Gott, sind alle aufgestanden. Da gab es keine Niedergeschlagenen mehr. Die, die verloren hatten, sind nicht sitzen geblieben, haben gesagt, mimi, ich habe verloren, sondern alle sind aufgestanden. Und da standen sie in eine Gruppe und alle haben ihre Hände, ihre wirklich starken, muskulösen Hände erhoben und haben Gott angebetet. Und es ist Licht ausgegangen. Und ich wusste, das ist das Stadthaus und es ist Licht ausgegangen. Und wenn ihr glaubt, wir sind hier und wir singen nette Lieder und wir singen sie nach vorne zum Lobpreisteam und das Lobpreisteam singt es zu euch zurück, dann irrt ihr. Wir sind hier, weil wir hier Gott anbeten und dann passiert etwas. Dann passiert etwas in der wahren Realität, in Gottes Realität, das über dieses nette Hin- und Her-Singen hinausgeht, sondern es geht Licht aus und es geht Kraft aus von hier, weil wir sind das Salz der Erde und wir sind das Licht der Welt. Und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Für mich war das so, dass es einfach ein Bild war, wie Gott mir gezeigt hat, so sehe ich euch. Ich sehe euch nicht klein und winzig und schwach und erbärmlich, weil ich lebe in euch und deswegen seid ihr so Kämpfer. Zwei Sachen, die mir bewusst geworden sind, weil ich denke, was Gott in uns sieht, was er in uns reingelegt hat und was wir leben sollten, ist das eine. Freu dich nicht, wenn es deinem Bruder schlecht geht. Ich habe neulich erst wieder Herr der Ringe gesehen, ich gebe es zu. Die große Schlacht, wenn du da stehst und die Massen kommen auf dich zu, dann wünschst du dir, dass der neben dir gut kämpft. Versteht ihr? Du wünschst nicht, dass du besser bist und dass der schlecht ist, sondern du möchtest, dass der gut ist. Und je besser der neben dir ist, desto besser ist es für dich. Und so ist es mit uns auch. Versteht ihr? Manchmal vergessen wir, wie Gott uns eigentlich möchte. Wir vergessen, dass wir füreinander sind. Und wir kommen in so einen Werten rein und sagen, oh, wenn ich besser bin als der, dann bin ich gar nicht so schlecht. Also von mir aus lass dem ganz viel Schlechtes passieren, damit ich besser dastehe. Das ist dumm. In einer Armee ist das gänzlich dumm. Das heißt, ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir füreinander sind. Und wenn einer schwach ist, dass die anderen kommen und ihn aufheben. Und ich möchte dich einladen und ich erwarte, dass Haus des Herrn eine Gemeinde ist, in der wir das leben. Ich erwarte von uns, von jedem Einzelnen und von mir auch, dass ich für meinen Bruder bin und dass ich für meine Schwester bin und dass sie deswegen auch Sachen erzählen darf, die ihr nicht, wo sie nicht so siegreich davon kommt, weil sie weiß, ich bin für sie und nicht gegen sie. Das erwarte ich von uns. Und ich glaube, dass Gott das von uns erwartet. Und der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, war, Gott kam und alle sind aufgestanden und alle haben angebetet. Es ist stolz, wenn wir sitzen bleiben. Und sagen, Mimi, ich war schlecht letzte Woche, ich kann jetzt nicht zu Gott kommen, weil Gott sagt, ich möchte, dass ihr alle aufsteht und ich möchte, dass ihr alle anbetet. Und ihr werdet alle Kraft und alle Stärke und alle Ermutigung werdet ihr erfahren, wenn ihr zu Gott kommt und nirgendwo sonst. Und dieses Bild will ich euch einfach vorne weggeben und ich fand es auch schön von unserem Kreativteam. Jeder hat was gegeben. Die Gemeinde ist ein Ort, wo jeder etwas gibt. Wo nicht einer alles kann und einer alles macht und die anderen nicht nötig sind, sondern Gott hat uns als Gemeinschaft zusammengestellt. Und jeder hat eine Gabe und jeder hat etwas bekommen von Gott, wie der Geist möchte. Und wir brauchen alles. Das vorneweg. Kabel nach hinten. Gut. Also, Christsein 1.0. Ich habe vier Schlagworte. Beziehung, Identität, Realität und Aktivität. Und ich werde euch heute aufzeigen, wie diese vier Punkte zusammengehören. Wie sieht Christsein aus? Wie hat Gott mein Christ, was hat Gott für mich bereitet? Wie möchte er, dass ich Christ bin? Wie füllt er dieses Wort Christsein? Mit was füllt er das aus? Und ich habe nicht vier Punkte, sondern ich habe vier Glieder einer Kette, die wie ein Schneeball nachher irgendwie nach unten gehen wird. Und der erste Punkt ist, Gott bietet mir eine Beziehung an. Und der zweite Punkt wird sein, Christus lebt in mir. Und deswegen wird von der Beziehung Gottes, die er mir gibt, bekomme ich eine neue Identität. Und der dritte Punkt wird sein, ich bin in Christus verwurzelt. Und aus der Beziehung mit Gott bekomme ich eine neue Identität und ich lebe in einer anderen Realität. In der einzig wahren, auf die komme ich noch. Und der vierte Punkt wird sein, Christus ist mein Bezugspunkt oder Christus ist mein Fixpunkt oder ich möchte auf Christus ausgerichtet sein. Christus ist mein Bezugspunkt. Aus der Beziehung mit meiner neuen Identität, in der Realität Gottes, in der ich lebe, folgt meine Aktivität, das, was ich tun werde. Und das alles werde ich anhand von Kolosser 2, 6 bis 7 aufmalen. Und ich fange an, was nicht in Kolosser 2, 6 bis 7 steht, aber was dem vorweggenommen ist, ist Gottes Beziehungsangebot an dich, Gottes Beziehungsangebot an mich. Wie ist Gott? Gott ist ein beziehungsorientiertes Wesen, weil Gott schafft es, drei Personen und doch eins zu sein. Ja. Gott ist ein beziehungsorientiertes Wesen. Und diese Beziehung, die Gott mit Gott hat, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, ist vollkommen. Diese Beziehung mangelt nichts. Diese Beziehung ist abgeschlossen. Da ist kein Bedarf, da ist kein, ich bräuchte noch einen Kumpel oder so. Das ist alles in allem. Sie ist perfekt. Und wie hat Gott uns gemacht? Gott hat uns gemacht als beziehungsorientierte Wesen. Du bist ein beziehungsorientiertes Wesen. Ich bin ein beziehungsorientiertes Wesen. Das erkennt man daran schon mal, ich bin in einer Familie groß geworden. Ich habe Freunde, ich habe Kollegen, ich kann nicht ganz allein für mich leben, ich bin auf andere auch irgendwo angewiesen, ich lebe in Beziehungen. Und gute Beziehungen entscheiden zu einem sehr großen Teil darüber, ob wir glücklich sind oder nicht. Und wenn wir Beziehungen haben, die nicht gut laufen, Freundschaften, die nicht laufen, sind wir in der Regel, ist uns das nicht egal. Kinder, die in einer gesunden Familie aufwachsen, stehen anders im Leben als Kinder, die aus kaputten Familien kommen, weil wir Beziehungen brauchen, weil wir miteinander zusammen sind. Und der Unterschied ist, unsere Beziehungen sind nicht perfekt, unsere Beziehungen sind nie perfekt, weil wir immer unseren Mangel und unsere Bedürfnisse in eine Beziehung reingeben, weil wir Beziehungen bei uns nicht nur aus Geben bestehen, sondern aus Nehmen bestehen. Aber wir brauchen Beziehungen. Und während Gottes Beziehung vollkommen ausreichend ist, vollkommen perfekt ist, Gott Vater, Heiliger, also Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist in sich eine perfekte Beziehung ist, haben wir total, egal wie gut sie sind, trotzdem immer kranke Beziehungen. Nie vollkommene Beziehungen. Die haben immer Abhängigkeiten dabei. Das ist immer wenn du, dann ich. Und dann kommt Gott und er sagt, ich biete dir eine vollkommene Beziehung an. Gott sagt heute zu uns, oder Gott möchte mit uns, er bietet uns seine Beziehung an. Er bietet uns an, dass wir eine vollkommene Beziehung mit Gott haben dürfen. Wir dürfen mit Gott in eine vollkommene Beziehung treten und selber immer heilere Beziehungen leben. Und Römer 5,8 steht, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist Gottes Beziehungsangebot. Dass er sagt, ich lege vor. In Lukas 10,27 steht, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Folge von, wenn ich eine Beziehung mit Gott habe, dann ist es ein zweiseitiges Ding. Ich kriege von Gott die Kraft, ihn zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Aber das alles kommt aus der Beziehung mit Gott heraus. In Johannes 15,9 steht, das habt ihr auch da vorne, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Das ist ein Beziehungsangebot, in dem drin steht, dass Gott dich liebt, dass Jesus Christus dich liebt und er fordert euch auf, bleibt in meiner Liebe. Das ist das Gegending der Beziehung, weil eine Beziehung ist zweiseitig. Bleibt in meiner Liebe. Und deswegen ist die Grundlage von allem, was ich euch heute sagen möchte, dass das Herzstück jeden Christseins ist eine lebendige, ist eine echte, ist eine innige, ist eine ehrliche Beziehung mit Christus. Und das klingt total abgefahren, das gebe ich zu. Aber ich habe eine Beziehung mit Jesus Christus. Ich hoffe, dass ganz viele von euch jetzt nicken und sagen, ich habe eine Beziehung mit Jesus Christus. Es ist ein Angebot Gottes, das real ist. Und aus dieser Beziehung heraus bekommen wir alles, was wir brauchen für unsere Beziehungen. Wir bekommen alles, was wir brauchen für die Beziehung mit Gott. Und wir bekommen von Gott alles, was wir brauchen für die Beziehung miteinander. Und jetzt ein plakativer Satz, auf den ich später eingehen werde. Alles, was nicht aus dieser Beziehung mit Gott herauskommt, ist totes Werk. Aber darauf komme ich später nochmal. Und selbst wenn es gut aussieht, es ist nicht gut und es tut nicht gut. Kommen wir zur Bibelstelle. Kolosser 2, 6 bis 7. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen oder in der Elberfelder Übersetzung steht, empfangen habt, so lebt auch ihr in ihm. Seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Mein zweiter Punkt. Christus lebt in mir. Die Frage ist, wie beginnt meine Beziehung mit Gott? Weil ich lese hier, wie ihr den Herrn Jesus Christus angenommen habt. So beginnt meine Beziehung mit Gott. Ich nehme etwas an. Gott bietet mir etwas an und ich empfange. Ich mache nicht die Beziehung zu Gott. Ich bringe nichts hervor, dass Gott sagt, oh, du bist aber toll, mit dir möchte ich eine Beziehung haben. Sondern Gott bietet mir an, in Beziehung zu ihm zu treten. Und meine Aufgabe ist es anzunehmen, zu empfangen. Und was empfange ich? Ich empfange Erlösung. Ich empfange Vergebung der Schuld. Ich empfange Jesus Christus als meinen Herrn und als meinen Erlöser an. Ich empfange, dass ich eine neue Schöpfung werde. Ich empfange, dass in Römer 5,8 steht, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Das ist das Angebot. Und in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ich empfange ewiges Leben. Und wer ist der Einzige, der das geben kann? Gott. Warum? Weil er der Schöpfer aller Dinge ist. Weil er es gemacht hat. Und ich empfange in Jesus Christus als mein Herrn und Erlöser ewiges Leben. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Das ist Gottes Beziehungsangebot an dich. Ich möchte euch einfach herausfordern, selbst einfach mal nachzudenken. Erkennst du, dass du Fehler hast? Erkennst du, dass du nicht tadellos bist? Erkennst du, dass du von dir aus nicht perfekt bist, nicht gerecht bist? Wenn du das erkennst, dann nimm Gottes Erlösung an, der sagt, ich bin es und ich möchte meine Erlösung, meine Herrschaft dir anbieten. durch mich, durch Christus in mir. So fängt es an. Ihr habt den Herrn Jesus Christus angenommen. Durch Christus in mir stehe ich tadellos vor Gott. Bin ich fehlerlos vor Gott? Nicht, weil ich keine Fehler mache, sondern weil Christus sie für mich am Kreuz getragen hat. Und wenn du das sehen kannst und wenn du sagst, das wünsche ich mir, vielleicht heute zum ersten Mal, vielleicht schon ganz oft, ich möchte, dass wir gemeinsam beten. Ihr für euch, ich bete laut, weil es so gut ist, weil es die Basis von allem ist. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mein Erlöser und mein Herr bist. Herr, ich nehme das für mich an. Herr, ich erkenne, dass ich Fehler habe. Ich erkenne, dass ich von nicht gut bin. Ich erkenne, dass ich nicht gerecht bin. Herr, aber ich nehme deine Bezahlung, dein Opfer für mich an. Und ich möchte mich darunter geben und ich möchte Teil haben an dem, was du getan hast. Herr, und deswegen bitte ich dich, sei du mein Herr und sei du mein Erlöser. Und in dem Moment, wo du das betest, wo du das zum ersten Mal betest, kriegst du von Gott die Zusage, du bist eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wisst ihr, was Gott jetzt zu euch sagt? Johannes 1, 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es kann sein, dass du dich jetzt nicht arg anders fühlst, aber ich sage dir, du bist gerade eben, wenn du es zum ersten Mal gebetet hast, eine neue Kreatur geworden. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist jetzt berechtigt, dich Kind Gottes zu nennen. Und was ist damit jetzt anders? Und jetzt geht's rund, jetzt finde ich es toll. Was ist anders? Du hast eine neue Identität gewonnen. Alles, was du bisher warst, ist nicht mehr. Du bist neu. Du bist ein Kind Gottes. In nordischen Ländern ist es häufig so, dass man so als Nachname hat Svensson oder Fredriksson oder so. Und das heißt ja immer Sohn des Sven und Sohn des Fredrik. Und jetzt könntest du deinen Namen nehmen und könntest sagen, Gottes Sohn. Das ist jetzt dein Name, das ist jetzt deine Identität, das ist dein Erbe, das ist, wozu du jetzt gehörst, das ist die Familie, in die du reingeboren wurdest, das ist jetzt dein Platz. Du hattest keine Familie, gratuliere, du hast eine Familie. Du hattest irgendwie vielleicht einen Vater, der nicht ganz perfekt war, du hast den perfekten Vater. Du warst arm, du bist reich. Das ist deine Identität. Gottes Kind. Und wisst ihr, was noch deine Identität ist? Und das müsst ihr begreifen, das müsst ihr verstehen. Ihr habt eine neue Identität. Du bist gewollt. Psalm 139, 16. Gott wollte dich. Er wollte dich. Du bist gewollt. Und wenn Gott dich will, mehr geht nicht. Du bist geliebt, Jeremia 31, 3. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in dir. 1. Korinther 6, 19. Du bist abgewaschen, du bist geheiligt, du bist gerechtfertigt. Das ist deine Identität. 1. Korinther 6, 11. Da ist kein Mangel an dir, weil Jesus Christus in dir lebt. Du bist frei. Galater 3, 13. Du bist ein König. Weil Gott dir die Königswürde verleiht, nicht weil du was getan hast, aber weil er der König ist. Du bist ein König, Offenbarung 1,6. Du bist ein Priester. Du bist gerufen, vor Gott zu stehen. 1. Petrus 2,5. Du bist Teilhaber der göttlichen Natur. Schmeckt. Du bist Teilhaber der göttlichen Natur. Würde das nicht in der Bibel stehen, würde ich mich nie trauen, das zu sagen. Aber guck deinen Nachbar an, guck ihn an und sag ihm, du bist Teilhaber der göttlichen Natur. Und sag 2. Petrus 1, 4 nebenbei. Und Christus lebt in dir. Galater 2, 20. Und jetzt noch eine Stelle, die kommt nochmal, die ist so abgefahren, aber es ist so. Du bist nicht von dieser Welt. Die Stelle werden wir nochmal brauchen, aber du bist nicht von dieser Welt. Und weißt du, warum nicht? Weil du ewig bist. Du wirst sterben, ja, aber du hast ewiges Leben und diese Welt ist vergänglich und du bist es nicht. Du bist nicht von dieser Welt. Also, aus der Beziehung mit Gott habt ihr eine neue Identität. Und wie ist es mit dieser neuen Identität? Wir müssen sie begreifen lernen. Versteht ihr? Wir kommen und jeder von uns hat gelernt, wir sind, oder nicht, nee, anders. Als ein Bild, als ein Beispiel, wie ist das mit dieser neuen Identität? Das ist wie jemand, der sein ganzes Leben lang arm war. Richtig, richtig, richtig arm war. Und der dann Geld bekommt. Eine Erbschaft. Und jetzt hätte er eigentlich genug Geld. Aber er hat die ganzen, er muss sich das immer wieder neu sagen, weil er nicht so lebt, als hätte er jetzt genug Geld, weil er immer noch statt mit der Straßenbahn zu fahren, zu Fuß läuft, weil er sich das Ticket nicht leisten kann oder weil er immer noch mit dem Butterpapier noch die Kuchenform ausschmiert, damit er nicht irgendwie Butter verliert oder so. Wir müssen uns immer wieder neu vor Augen halten, was unsere neue Identität in Christus ist. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also, Kolosser 2, 6, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, und jetzt geht's weiter, so lebt in ihm, seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Der nächste Punkt ist, ich bin in Christus verwurzelt. Aus der Beziehung mit Gott habe ich eine neue Identität und ich lebe in einer neuen Realität. Und das ist spannend. Bevor wir darauf kommen, Paulus verwendet die Bildsprache verwurzelt. Und wenn Paulus so ein Bild benutzt, dann ist es ganz gut, dieses Bild mal ein bisschen auseinanderzubauen, um darüber nachzudenken, was heißt verwurzelt sein? Wozu braucht man Wurzeln? Eine Pflanze hat Wurzeln, um zwei Sachen zu machen. Das eine ist, mit Wurzeln nimmt eine Pflanze Nährstoffe und Wasser auf, die sie braucht, damit sie wachsen kann. Die zweite Aufgabe, die Wurzeln haben, ist, Wurzeln stabilisieren die Pflanze. Damit bleibt sie stehen. Hätte sie keine Wurzeln, würde sie umkippen. Deswegen können wir keine einzelne Blume einfach so hinstellen, die kippt um, hat sie Wurzeln, bleibt sie stehen. Das ist die Aufgabe von Wurzeln. Und der Punkt ist Paulus sehr wichtig. Paulus ist es nicht nur wichtig, dass wir uns bekehren, sondern es ist Paulus sehr wichtig, dass wir jetzt lernen, in unserer neuen Identität zu leben. Das scheint ihm so wichtig zu sein, dass er Briefe schreibt. Und zwar schreibt er diese Briefe an Christen. Und all diese Briefe sind voll damit, wie lebe ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Weil alles anders ist. Und wenn in deinem Leben noch nicht alles anders ist, dann bitte ich dich, intensiv die Bibel zu lesen und wirklich das an dich ranzulassen, dass du nicht von dieser Welt bist. Dass das, was für diese Welt gilt, nicht für dich gilt, sondern dass du in eine andere Realität hineingeboren bist. Und das klingt abgefahren, das sehe ich ein, aber wir leben nicht in dem, was wir sehen, sondern wir leben im Glauben. Und wir leben in Gottes Realität. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal überlegt, was ist denn eine Realität? Und nachdem ich dann nicht wirklich viel weitergekommen bin, habe ich Wikipedia befragt und habe mir das sagen lassen. Was bedeutet Realität? Realität, ich lese euch das vor, wird im allgemeinen Sprachgebrauch die Gesamtheit des Realen bezeichnet. Aha, also die Realität ist die Gesamtheit des Realen. Und jetzt geht's weiter. Als real wird zu einem etwas bezeichnet, das keine Illusion ist und nicht von Wünschen oder Überzeugungen eines Einzelnen abhängig ist. Zum anderen ist real vor allem etwas, das in Wahrheit so ist, wie es erscheint. Gottes Realität ist die einzige wirkliche Realität und alle anderen Realitäten sind gemacht von Illusion, von Überzeugungen, die einzelne Leute haben, von Wünschen, die wir uns ganz gerne hätten, von Dingen, die anders erscheinen, als sie sind. Aber Gott, weil er der Schöpfer aller Dinge ist, weil er es gemacht hat, ist derjenige, der die Realität gemacht hat. Und wie ist Gottes Realität? Oder wer soll deine Realität sein? Du bist gewurzelt in Christus. Du sollst deine Wurzeln hineingeben in die Realität Christus, in Christus hinein dich ausdehnen. Christus ist deine Realität. Es ist deine Realität, dass deine Sünden vergeben sind. Es ist deine Realität, dass du ewiges Leben hast. Es ist deine Realität. Das ist deine Realität. Wenn das nicht deine Realität ist, dann macht dein christliches Leben keinen Sinn. Das sagt Paulus selber. Der sagt, wenn ich das nur hier und jetzt hätte, dann wäre ich die ärmste aller Kreaturen. Wenn es nicht deine Realität ist, dass du ewiges Leben hast, weil du an Jesus Christus glaubst. Was tust du hier? Dann würde ich jetzt rausgehen. Dann würde ich losmarschieren. Dann würde ich Spaß haben. Habe ich so auch, noch viel mehr. Aber ich würde andere Dinge tun. Ich würde ausschlafen. Versteht ihr? Gott, oh, ich liebe es. Gott ist nicht mein Mittel zur Stressbewältigung. Gott ist nicht die Liturgie im Gottesdienst. Ist nicht, was ich habe, damit ich mich entspannt fühle. Gott ist meine Realität. Gott ist mein Vater und ich habe ewiges Leben. Das ist mein Leben. Gott ist mein Leben. Das ist Gott. Und das ist die Realität. Und das sollte übrigens auch deine Realität sein. Gott, du hast ewiges Leben. Und lebe so mit dieser Realität, mit dem Wissen, weil das ändert alles. Deine Realität ist, dass du in einer lebendigen Beziehung mit dem Schöpfer stehst. Deine Realität ist, dass der, der alles gemacht hat, sich dein Vater nennt. Das ändert alles. Deine Realität ist, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Dass Gott leibhaftig entschieden hat, seinen Heiligen Geist in dich zu geben und in dir wohnt. Deine Realität ist, dass Gottes Wort wahr ist. Alles, was in der Bibel drin steht, das ist wahr. Das ist die Realität. Und wo diese Welt gegen die Bibel geht, hat die Bibel recht. Weil das Gottes Wort ist und weil das wahr ist und weil das die Realität ist. Und es ist eine Realität, dass es eine geistliche Welt gibt. Und es ist eine Realität, dass wir alle im Kampf stehen. Und zwar nicht gegen Fleisch und Blut. Ganz wichtig. Auf keinen Fall. Als Christ bist du gerufen, deine Feinde zu lieben. Absolut. Aber du stehst in einem Kampf gegen Mächte und Gewalten. Was meine ich damit? Du stehst in einem Kampf gegen die Mächte und Gewalten, die gegen Gott sind. Und die sind auch gegen dich. Und du solltest da nicht die Augen zumachen. Das ist deine Realität. Und wir müssen umdenken lernen. Denn das, was wir bisher als Realität wahrgenommen haben, ist, wir haben gelernt, ich und du sind das Zentrum des Universums. Und die Realität ist, Gott ist das Zentrum des Universums. Und da müssen wir lernen, umzudenken. Und darauf müssen wir unser Leben umbauen. Und Gott ist das Zentrum unseres Universums und Gott will und Gott kann. Und Gott ist fähig. Das ist die Realität. Und es bedarf sehr viel Demut, sich dieser Realität unterzuordnen, dass Gott derjenige ist, der alles gemacht hat und der alles weiß und der auch weiß, was für dich gut ist. Und der einen besseren Plan für dein Leben hat, als du hast. Das ist bedarf Demut, sich da hineinzugeben. Und weil wir Menschen häufig nicht so wahnsinnig demütig sind, neigen wir dazu, zu Gottes Realität was draufzusetzen und sie ein bisschen zu verbessern und Gott noch ein paar Vorschläge zu machen, wie es doch besser wäre. Und dass wir doch eigentlich besser wüssten, wie es funktioniert. Und Gott, und dann, wisst ihr, was das dann wird? Dann wird es eine Illusion. Dann wird es ein Wünschen. Dann gehen wir weg von dem, was Realität ist, laut Wikipedia. Dann bauen wir was Eigenes. Und wir sind gerufen, immer wieder neu, uns in Gottes Wort, im Gebet, ganz neu von ihm sagen zu lassen, wie seine Realität aussieht und die als unsere anzunehmen. Es gilt, wenn Gott das sagt, dann ist das so. Was sagt seine Realität? Oder ich gebe euch jetzt ein paar Bibelstellen, die das ein bisschen verdeutlichen sollen. Es ist deine Realität, dass er in 1. Johannes 5,3 sagt, meine Gebote zu halten ist nicht schwer. Es ist seine und deine und unsere Realität, dass in Matthäus 5,13 und 14 steht, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Hey, du bist die Hoffnung. Christus in dir ist die Hoffnung. Es steht in Johannes 14,12, du bist berufen, die Werke und größere Werke zu tun, als Jesus sie getan hat. Es steht in Römer 8,1, du bist frei von Verdammnis. Das ist deine Realität. Du bist frei gemacht von Verdammnis. Da ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Das ist so. In Römer 8,37, es ist Realität. Du bist ein Überwinder. Sag nicht, du kannst das nicht. Römer 8,28, alle Dinge dienen dir zum Besten. Das ist deine Realität, auch wenn es nicht immer so aussieht. Aber alle Dinge dienen dir zum Besten. Epheser 1,3, du bist mit allen geistlichen Segnungen gesegnet. Das ist deine Realität. Matthäus 6,33, was ist noch deine Realität, dass Gott dir verspricht, strebe nach meinem Reich und alles andere wird dir hinzugetan werden. Das ist Realität. Und das ist, worin wir unsere Wurzeln ausstrecken müssen. Wir müssen unsere Wurzeln in Christus pflanzen. Versteht ihr? Du magst jetzt Geld haben, das kann morgen anders sein. Du magst jetzt einen guten Job haben, das kann morgen anders sein. Du magst jetzt gesund sein, das kann morgen anders sein. Das sind nur sehr kurze Momente in deinem Leben. Aber das Einzige, was war, das ist und das bleiben wird, ist Jesus Christus. Und da müssen wir unsere Realität, da müssen wir unsere Wurzeln hinein versenken. Darin werden wir stehen bleiben. Christus, mein Bezugspunkt. Vierter Punkt. Christus, mein Bezugspunkt. Vierter Punkt. Christus, mein Fixpunkt. Wir haben gehabt, aus der Beziehung zu Gott, mit Gott, bekomme ich meine neue Identität, die er mir zusagt. Das ist sein Wort. Ich habe eine neue Realität oder ich nehme vielleicht sogar zum ersten Mal in meinem Leben die Realität wahr, wie sie tatsächlich ist, in der ich nur bis jetzt nicht gelebt habe. Und das letzte Punkt ist, es folgt meine Aktivität. Aber wisst ihr was? Christus ist in mir, ich bin in Christus verwurzelt und aus mir heraus strömen, wie ist das Wort dafür? Fließen Ströme lebendigen Wassers. Das ist meine Aktivität, das muss aus mir herausbrechen, weil ich nämlich in der Beziehung mit Gott lebe, weil ich eine neue Identität habe, weil ich meine Realität erkannt habe und deswegen fließen aus mir raus Ströme lebendigen Wassers. Meine Aktivität, die aus mir herauskommt, kommt aus all dem anderen. Ja, das ist Christus in mir, der hervorbrechen will. Das ist die Aktivität, die dann kommt. Kolosser 2, 6 und 7. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt in ihm, seid in ihm verwurzelt, gegründet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Und jetzt, to sum it up, alles zusammen im 1. Johannes 2, 5 und 6. Was steht da? Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, das ist unsere Realität. Den hat die Liebe Gottes, das ist die Beziehung, mit der hat's angefangen. Den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Wer hat's getan? Gott hat's getan. Hast du es getan? Nein, wer hat's getan? Gott hat's getan. Macht man mit Kindern so. Ja, Dann sagst du, da ist eine Kuh, die Kuh macht Mu, wie macht die Kuh Mu? Also so, auf die Art und Weise bringt man jemandem was bei. Und ich möchte euch das jetzt auch so beibringen. Ich möchte euch beibringen, wer hat's getan? Gott hat's getan. Hat die Liebe Gottes von Grund auf uns erneuert. Eine neue Identität. Er hat uns erneuert. Und daran erkennen wir die Folge, erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibt in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus Christus gelebt hat. Aktivität und seine Gebote zu halten ist nicht schwer. Weil wir in dieser Beziehung sind, weil wir eine neue Identität haben, weil wir in einer anderen Realität leben. Deswegen fließt es ganz automatisch aus uns raus. So einfach ist das. Was macht man jetzt? Wir machen Folgendes. Das eine ist, wir fangen an, wirklich in dieser Beziehung mit Gott zu leben. Und dazu gehört zum einen natürlich Bibel lesen, dazu gehört natürlich beten, dazu gehört vor allen Dingen viel Zeit mit ihm zu bringen. Und dazu gehört auch, dass wir uns fragen, Herr, was würdest du in dieser Situation tun? Was möchtest du mit meinem Leben tun? Was ist dein Wille für mein Leben? Und weil wir in einer Beziehung wären, Gott antwortet. Sonst macht es keinen Sinn. Gott antwortet. Wir fragen uns, WWJD, what would Jesus do? Nicht einfach machen und hoffen, dass Gott es okay findet. Nicht einfach machen und denken, na, wenn du es nicht okay findest, dann kannst du ja wenigstens drüber hinwegsehen. Sondern aktiv nach seinem Willen fragen. Und Gott antwortet. 100% Gott antwortet. Und wisst ihr was? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Dazu bist du gemacht. Das kannst du am besten, auch wenn das jetzt momentan noch nicht so aussieht, aber das kannst du am besten, weil Gott dich dazu gemacht hat, weil Gott möchte, dass wir in den guten Werken wandeln, die er vorher bereitet hat. Das ist sein Ziel. Er möchte nicht, dass es dir besonders schlecht geht und er möchte nicht, dass es für dich besonders schwierig ist, sondern er sagt, eigentlich ist es für dich besonders einfach, weil ich dich nämlich so gemacht habe, weil du nicht von dieser Welt bist, weil Christus in dir lebt, weil du verwurzelt bist in mir. Deswegen ist es leicht für dich. Für mich auch. What would Jesus do? Ich wünschte nur, ich würde häufiger mich das fragen und nicht zu Gott kommen und sagen, ich habe das jetzt gemacht, ist das okay? Und wenn er sagt, naja, dann sage ich, das ist aber doof. Das kannst du am besten, den Willen Gottes tun, das kannst du am besten. Nur dein Fleisch hat es noch nicht eingesehen. Die letzte Anweisung, die Paulus hier sagt, ist, sei dankbar. Und warum? Jetzt fließt das uns raus und wisst ihr, wo es hinfließt? Zurück zu ihm. Zurück zu ihm. Es ist ein Kreislauf. Er gibt es, es fließt raus und es fließt zurück zu ihm. Was heißt es, wenn ich dankbar bin? Wenn ich dankbar bin, dann gebe ich die Ehre Gott. Und wenn ich nicht dankbar bin, dann behalte ich die Ehre für mich. Versteht ihr? Und ich sage, ich habe das gemacht. Das steht mir zu. Natürlich ist das so. Aber Dankbarkeit gibt die Ehre Gott. Nicht ich bin der Held, sondern Gott ist der Held. Warum? Warum dankbar sein? Weil Dankbarkeit uns vor Stolz schützt. Nicht ich bin der Held, sondern Gott. Warum Dankbarkeit? Weil Dankbarkeit uns bewusst macht, wir sind die Empfänger. Wir sind die, die nehmen, nicht die, die geben. Gott ist der Geber. Nicht ich bin der Held, sondern Gott. Und wisst ihr was? Dankbarkeit ist Salz und Licht in dieser Erde. Weil wenn ich dankbar bin, dann verherrliche ich Gott mit meinem Leben. Weil dann sagt nämlich ich, ja, ich bin die Ruhe in Person. Mich kann gar nichts mehr stressen. Und ich sage, hey, weil Gott gut ist, hat er mir echt Ruhe gegeben und ich kann auch mit zwei Kindern, wenn beide brüllen, relativ ruhig bleiben, weil er mir einfach immer wieder neue Kraft gibt. Das macht einen Riesenunterschied. Und jetzt die schwierige Frage, kann ich für alles dankbar sein? Und die krasse Antwort darauf ist ja. Und warum kann ich ja sagen? Weil in Epheser 5,20 drinsteht, sagt Gott dem Vater alle Zeit, für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus Dank. Und wenn Gott es sagt und das meine Realität ist, dann ist es so. Und deswegen sage ich dir, du kannst für alles dankbar sein, weil Gott es sagt. Und in Römer steht drin, dem Gerechten dient alles zum Guten. Und du hast eine Ewigkeitsperspektive. Und wenn es dir jetzt nicht zum Guten dient, dann dient es dir später zum Guten. Und als Annelie und ich jetzt vorhin angesprochen, als wir uns über Dankbarkeit unterhalten haben und uns gefragt haben, ist es denn wirklich so, oder ist es vielleicht auch nicht so, oder bist du immer dankbar? Dann hat er gesagt, also wenn ich morgens mich ins Auto setze, also ich zitiere dich, wenn ihr den Wortlaut haben wollt, müsst ihr ihn fragen. Wenn ich mich morgens ins Auto setze und es ist Montag und ich weiß, es ist ein langer Tag und es ist kalt, dann kann ich Gott danken, weil Jesus Christus mein Schatz ist. Weil er mir ewiges Leben gegeben hat. Weil er mein Erlöser ist. Weil er meine Sünden getragen hat. Weil er mich liebt. Soweit richtig? Das war sein Blickwinkel. Und deswegen können wir dankbar sein. Und mein Blickwinkel war der andere. Hey, ich weiß nicht, was heute in deinem Leben ist. Ich weiß nicht, ob alle Dinge super sind oder auch nicht. Aber Gott ist derjenige, der die absolute Überherrschaft über alle Dinge hat. Und er sagt, dem Gerechten dienen alle Dinge zum Guten. Und selbst wenn Sachen nicht so laufen, wie man sagen könnte, so ist es perfekt, es ist doch Gott derjenige, der daraus was Gutes machen kann und der dich in diese Situation gibt. Und jeder Alltag, den wir haben, ist unsere Möglichkeit, in Christus zu wachsen. Ist unsere Möglichkeit, unsere Wurzeln in ihn hineinzugraben und festzustehen und unsere Nahrung aus ihm zu geben. Und er sagt, auch wenn du wandelst im Tal der Todesschatten, mein Stecken und mein Stab, sie leiten dich, ich bin bei dir. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du sagst, das ist schrecklich, Gott ist, sagt, ich bin ein Belohner für die, die glauben. Und du siehst jetzt den Lohn nicht. Aber da wird ein Lohn sein, wenn du dich in der Situation, wie immer deine Situation ist, dich auf Gott stützt und dankbar bist. Und mein Punkt war, Gott hat diesen Tag und dieses Leben so für dich gestaltet, dass dir alles zum Besten dient. Nimm an, was immer auf dich zukommt, sei dankbar und du hast 100 Punkte. Es ist für mich schwer, das zu sagen, weil ich, danke Herr, gerade in einer ganz guten Situation bin. Aber es ist trotzdem eine Wahrheit, weil es in Epheser 5,20 drinsteht und deswegen kann ich es trotzdem sagen. Wir haben das vorhin schon mal gemacht, aber ich möchte euch trotzdem noch mal auffordern, denkt mal eine Sekunde drüber nach, ob ihr herausfordernde Situationen habt und ob Gott euch jetzt anspricht zu sagen, hey, sei dankbar dafür. Und wisst ihr was, wenn wir dankbar sind, dann machen wir auch in diesen Situationen die Hand auf und geben Gott alles hin. Und wir demütigen uns unter die mächtige Hand Gottes. Zusammenfassung. Also, wir haben eine lebendige Beziehung mit Gott. Wir haben eine neue Identität. Wir leben in der einzig wahren Realität. Wir erkennen die immer mehr, wir begreifen die immer mehr. Wir tun die einzig sinnvolle Aktivität. Und wir sind komplett unabhängig von der Welt und wir sind komplett abhängig von Gott, weil wir alles immer in Relation zu Gott stellen. Verstehst du? Gott ist dafür verantwortlich, was in deinem Leben passiert. Und noch nicht mal ob du gut gelernt hast, ist Grund, warum du deine Klausuren bestehst oder nicht. Das ist Gott. Er ist unser Bezugspunkt. Und jetzt der große Abschluss. Ihr habt da vorne nochmal das Schaubild theoretisch? Ja. Alles kommt aus der Beziehung zu Gott. Alles kommt von Gott. Unsere Aktivitäten, das zeigt nur, was wir im oberen Bereich mit Identität und mit Realität und aus unserer Beziehung heraus haben. Ich habe heute Morgen schon von dieser Predigt geträumt. Also es war mir wirklich, als Gott sagt, Übertünche nicht einfach falsche Aktivitäten. Das ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, dass wir was produzieren. Es ist nicht das Ziel, dass wir einfach im Rahmen bleiben. Versteht ihr, wenn ich mir das Bein breche, dann kann ich entscheiden, nie wieder zu laufen und einfach irgendwo so zu stehen und keiner wird es bemerken. Aber das macht keinen Sinn. Es macht Sinn, das Bein heilen zu lassen oder loszulaufen. Wenn deine Aktivitäten nicht stimmen, 100%, weil Gott uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Deswegen verspreche ich dir, sagt Gott heute zu dir, heute, wenn du meine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern kehre mir um. Komm in eine Beziehung zu mir. Da, wo, das passiert leicht, das passiert mir so leicht, dass ich die Beziehung zu Gott vernachlässige. Dass ich einfach so beschäftigt bin, dass ich tralalala irgendwo in die andere Richtung laufe. Und ich brauche das. Und ich muss oft zu Gott kommen und muss sagen, ja, irgendwie bin ich zur Tür rausgegangen und dann war es das auch mit der Beziehung. Aber Gott sagt, hey, heute bist du eingeladen, in diese Beziehung zurückzukehren. Und in Jakobus 1,5 steht, bitte Gott, der allen gerne gibt und keine Vorwürfe macht. Er ist ein guter Gott und er freut sich, wenn wir uns zu ihm umkehren und zu ihm umdrehen und zu ihm sagen, hey, die Beziehung mit dir, die ist mir flöten gegangen, aber ich möchte die Beziehung haben. Und sein Versprechen an dich ist, er legt das Angebot vor dich und sagt, von mir aus, ich habe gerne Beziehung mit dir. Du musst es nur annehmen. Du musst es nur in Empfang nehmen. Sepp? Wir haben jetzt noch ein Abschlusslied und ich möchte euch einfach einladen, Gottes Beziehungsangebot anzunehmen. Einfach für euch selbst. Wenn ihr wollt, wenn ihr es auf dem Herzen habt, dürft ihr gerne vorkommen und euch auch vorne hinknien, um Gott ein Zeichen zu geben, zu sagen, ja, ich möchte neu diese Beziehung mit dir leben. Ihr könnt auch einfach sitzen bleiben und Gott einfach antworten.